Wilhelm Mild von der IBM ist hier, um uns über Linux-Hochverfügbarkeit und System Z was zu erzählen. Und wir begrüßen ihn und freuen uns. Leg los. Das ist am. Ist es okay? Du kannst hier was das benutzen, wenn du da stehst.
Ah ja, okay. Willst du lieber statisch.
Ich habe nur gesehen, dass das mobile vorhin war. Ich dachte, da war.
Sollen wir das mobile lieber haben?
Das, sollen wir das mobile nehmen, oder? Ich meine, ich kann auch laut sprechen, ja, so ist es nicht, aber.
Nee, du müsstest du dich dann immer ein bisschen in die Nähe von dem Ding.
Weil hier ist es dann immer laut und leise, wenn ich mich ein bisschen wegbewege. Das ist so ein bisschen.
Okay, dann rüsten wir kurz nochmal nach.
Jetzt habe ich schon ziemlich laut gemacht.
Ja.
Mikrofon so laut ist, musst du ganz leise sprechen.
Nee. Soll ich jetzt das flüstern? Wird. Jetzt flüstern mal ein bisschen.
Okay, los geht's. Okay.
Ja, die Technik hat es geregelt, oder regelt es gerade von der Lautstärke her. Okay, wenn es anfängt zu pfeifen, dann muss ich mich irgendwie in eine Ecke ziehen wahrscheinlich. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ein Vortrag, der erstmal zwei Fragen aufwirft, denke ich. Vom Titel her. Erstmal steht der Titel in Englisch und wer Englisch möchte, den kann ich auch in Englisch beglücken und in Englisch sprechen, aber er wurde heute für Deutsch entschieden. Damit spreche ich Deutsch auf englischem Titel. Erstens, zweitens reden wir über Linux HA. Wem sagt Linux HA nichts? Also jeder kennt Linux HA oder will sich dazu nicht äußern. Linux HA ist das Open-Source-Projekt, das sich mit Hochverfügbarkeit beschäftigt und wir hatten vorher einen Vortrag mit Hochverfügbarkeit der Virtualisierung. Ich rede über Hochverfügbarkeit als Ganzes und das werden wir sehen, in welchem Kontext. Und zweitens reden wir hier über ein System, das nennt sich IBM System Z. Wem sagt denn System Z was? Ja, super. Also die Cracks von System Z sind da, sehr schön. Also wir reden über eine Hochverfügbarkeit, die auf dem System oder als Referenzsystem ein System hat, das per se schon dafür geschaffen ist, hochverfügbar zu sein und ich zeige Ihnen warum. Und so anhand von solchen Beispielen oder anhand von einer Hochverfügbarkeitsimplementation kann man dann sich vorstellen, was ist denn eigentlich in einem Produktionssystem wichtig, wenn ich über Hochverfügbarkeit spreche. Wenn man jetzt die Agenda ein bisschen ansehen, dann werde ich über unterschiedliche Themen kurz hinwegsehen. Erstens einmal so eine Definition und konzeptuell ein bisschen und mit dem System, wie sieht dieses System tatsächlich aus, für die, die es nicht kennen. Und dann die Komponenten einer Hochverfügbarkeit, worauf muss ich denn achten? Die Virtualisierung ist ja ein Teil davon, ist, wenn Sie mich fragen, ist eine Schicht von vielen, so wie Sie es wissen aus dem Netzwerk. Im TCP/IP haben wir 7 Schichten und wenn eine ausfällt, dann können die anderen machen, was sie wollen, dann tut trotzdem nichts mehr. Also solche Sachen werden angesprochen in dem Vortrag. Und dann reden wir über Clustering, das haben wir vorher auch schon gehört über KVM-Clustering und ich werde ein bisschen auch darüber reden, wie mache ich denn Hochverfügbarkeit auch ohne Clustering. Und dann Fallbeispiele quasi von einem Web-Environment und sonstigen Environments, die man eigentlich als Hochverfügbarkeit haben will. So, wenn man jetzt die Definitionen von Hochverfügbarkeit sich anschaut, dann gibt es eigentlich 3 unterschiedliche Benennungen und diese werden Sie in der Literatur finden. Einmal ist es die High Availability oder Hochverfügbarkeit an sich, dann ist es das Continuous Operation und Continuous Availability. Das heißt, die Namen, wenn man die jetzt nimmt und sagt, eigentlich sind alle hochverfügbar, aber wo ist der Unterschied? Das ist immer so der kleinere Unterschied. Und kleinere Unterschiede merkt man nur dann, wenn man Produktivsysteme braucht, die rund um die Uhr laufen sollen oder wenn Sie zum Bankautomaten gehen und gerade kein Geld kriegen. Dann wissen Sie, dass die nicht hochverfügbar sind. Und zwar nicht Continuous Availability sind. Sprich, sie sind nicht in dem Sinne hochverfügbar, dass die Systeme die ganze Zeit laufen ohne Unterbrechung. Hochverfügbarkeit heißt nämlich nicht, dass die Systeme ohne Unterbrechung laufen, sondern dass sie ohne Unterbrechung laufen können oder mit kleineren Unterbrechungen. Und da sind so die kleinen Unterschiede, über die wir hier sprechen. Und deshalb, wenn wir über Hochverfügbarkeit sprechen, dann dient es dazu, dass man Dienste zur Verfügung stellt, die verfügbar sind, und zwar für den Kunden in akzeptablen Zeiten verfügbar sind. Wenn ich über Continuous Operation rede, dann möchte ich eigentlich im Hochverfügbarkeitsenvironment Zeiten haben, die nicht zur Verfügung stehen für den Endkunden oder nur teilweise zur Verfügung stehen, und möchte solche Zeiten so weit wie möglich aber verdecken, maskieren durch Hochverfügbarkeitslösungen, Implementierungen, und wir sehen gleich Möglichkeiten dazu. Und Continuous Availability heißt, egal was passiert, die Anwendung läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche, inklusive aller Prozesse, Erneuerungen, Updates, was Sie alles machen müssen, es sollte den Kunden nicht beeinflussen. Ja? Das ist wie ein Flugzeug, das interessiert auch nicht, wenn Sie fliegen, sollte es nicht abgedatet werden in der Luft. Ja? So, also wenn wir jetzt die Zusammenfassung, also Sie sehen unten in der Grafik hier, Continuous Availability ist eigentlich die Zusammenfassung zwischen High Availability und Continuous Operation. Ja? So, wenn wir jetzt das ein bisschen näher betrachten wollen, was muss eine IT-Organisation, ich rede jetzt von produktiven Organisationen, was muss eine solche Organisation tun, worauf muss sie achten, dass eine Hochverfügbarkeit zustande kommen kann? Es liegt nicht nur an den Systemen. Ja? Auch diejenigen, Sie wissen, oft ist das Problem vor dem Bildschirm. Also auch das sind Sachen, die müssen berücksichtigt werden und müssen aber so berücksichtigt werden, dass sie erkannt werden. Und solche Fehler, die human sind, und wir sind alle Menschen, und ich sage immer, der nichts tut, der macht nichts falsch. Sobald wir was tun, können wir Fehler machen. Und diese Fehler müssen erkannt werden und müssen vollautomatisch beseitigt werden können oder halbautomatisch mit Signalisierung, dass es die Fehler überhaupt gibt. Und diese Fehler können jetzt sowohl bei Leuten als auch bei Prozessen auftreten oder Technologien, die es gar nicht erlauben, das zu tun, was ich gerade will. Und da komme ich dann auch noch zu Beispiel. Und das ist Software zum Beispiel, die gar nicht dafür geschaffen ist, hochverfügbar zu laufen. Das heißt, die muss ich auch anders einbinden in eine Hochverfügbarkeitslösung, als wenn sie dafür geschaffen wäre. Also letztendlich geht es darum, Hochverfügbarkeit ist eine Arbeit oder sind Systemprozesse, die kontrolliert das tun, was sie tun sollen. Und viele kontrollierte Sachen gleichzeitig. Wie geht man vor? Und oft ist es so, dass hier der Fehler gemacht wird von Anfang an. Wir machen jetzt mal geschwind 3 Cluster und dann schauen wir mal. Das ist der falsche Weg. Ich muss erst mal sehen, was sind die Anforderungen an dieses System oder die Anforderungen an die Produktion. Was heißt das denn, eine Hochverfügbarkeit für dieses Unternehmen? Für eine Bank heißt die Hochverfügbarkeit, die Geldautomaten sollen laufen. Was dahinter ist, kann unter Umständen unterbrochen sein, wenn es so weit geht, dass der Kunde bedient werden kann am Automat. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wenn ich ein Hochverfügbarkeitssystem brauche, das mir meine CNC-Maschinen steuert, jetzt in der Industrie, dann müssen die rund um die Uhr laufen, da kann nichts unterbrochen werden, sonst steht das Band. Das ist eine ganz andere Problematik. Deshalb ist die Frage, was sind die Anforderungen an diese Prozesse? Wo sind die Prioritäten der Systeme in diesem Verbund, weil meistens sind mehrere Systeme verbunden, und wenn ich einen Webserver habe und einen Anwendungsserver habe und einen Datenbankserver habe, dann habe ich mehrere Systeme, die ihre Berechtigung haben, aber wo ist die Priorität 1 und wie hängen die voneinander ab? Also solche Sachen müssen im Vorfeld definiert werden, und dann, wie kann ich die Leute dazu bringen, dieses gemeinsam voranzutreiben? Weil auch da, wenn es teamweise gibt, und bei ganz großen Kunden kennen wir das extrem, dass bestimmte Leute sich für Windows kümmern, andere für Linux, und der von Linux sagt, ich kenne nicht Windows, und der von Windows sagt, du mit deinem Linux, und damit funktioniert das nicht, weil der Prozess über beide Systeme läuft, das muss zusammenlaufen. Also Initiativen, das Ganze designen, und dann ganz wichtig, nicht nur sagen, das wird schon laufen, wir testen mal eine kleine Anwendung, so wie wir im vorigen Vortrag gehört haben, wenn es dann darauf ankommt, dann bleibt alles stehen, das muss nicht nur einmal, sondern regelmäßig getestet werden. Das muss durch einen Testplan durch und der muss aufgestellt werden. Also Sie sehen, es geht mehr als nur das direkte Aufbauen der Technik. Jetzt kommt man sehr schnell in eine Situation, wo man zwei Konzepte miteinander verbindet, beziehungsweise sie unterscheiden muss. Was ist Disaster Recovery und was ist Hochverfügbarkeit? In einem Disasterfall, und das muss ich auch definieren, ist ein Disasterfall, wenn mein Gebäude explodiert, mein Rechenzentrum abbrennt und dass ich umschalten muss? Meistens ist es was, wo man damit verbindet. Ein Disaster kann sowas sein. Es kann aber auch sein, dass mein Rechner, und wenn es ich habe auch vorhin gehört, ein Aldi-Rechner ist, dass dem mal geschwind die Power in die Luft geht und quasi dann ist er auch weg, dann kann es auch ein Desaster sein. Aber in so einem Fall bin ich an derselben Seite, dann kann ich das auch mit einer Hochverfügbarkeitslösung lösen. Wenn aber ein ganzes Gebäude hops geht, dann kann ich immer Hochverfügbarkeitsserver haben, das nützt mir alles nichts mehr, wir sind alle weg. Ja? Also dann muss ich eine zweite Seite haben, die das macht, das ist Disaster Recovery. Und auch hier kann man jetzt darüber diskutieren, kann ich Disaster Recovery machen mit zwei Seiten oder will ich die in ein Konzept der Hochverfügbarkeit zusammenführen, wenn sie nicht zu weit auseinander sind. Also auch da Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die Unterschiede, die besprochen werden müssen. So, bei der Hochverfügbarkeit selber, da kommen wir jetzt an zum Thema, ganz wichtig, was wir schon alle wissen, redundant, so viel es geht, jein. Ich würde sagen, es kommt auch darauf an, weil redundant löst nicht alles. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie heute eine Anwendung kaufen, dann kaufen Sie die Anwendung auf einem bestimmten Rechner. Typischerweise liefert man heute Lösungen auf diesem Rechner. So, und dann brauchen Sie aber einen Testrechner dazu, und weil der ja hochverfügbar sein soll, nehmen Sie einen zweiten und einen dritten. Und dann brauchen Sie eine Testumgebung, dann brauchen Sie eine Umgebung, wo Sie ja sehen wollen, wie es produktiv ungefähr zu sich geht. Das heißt, ich möchte das Produktive nochmal aufbauen, habe ich 7. Und das ist für eine Anwendung. Und jetzt habe ich 200 Anwendungen. Wie viele Rechner habe ich? Ganz viele. Ja? Und was ist das Problem bei diesen Rechnern alle? Jetzt kaufe ich einen neuen Rechner. Wer stöpselt ihn ein? Wer installiert ihn? Wer sagt mir, wo das Netzwerk ist? Was für IP-Adresse? Also das sind Phänomene, an die man am Anfang nicht denkt. Und Redundanz in so einem Fall ist nicht immer alles. Und Redundanz ist dann immer, wo ist die Redundanz? Virtualisiert oder kaufe ich 2, 4 Rechner? Für eine Anwendung einfach, wenn ich 200 habe, ist der Saal voll. Also von dem her, solche Konzepte ist wichtig zu wissen und darauf zu achten. Was will man in Hochverfügbarkeit? Man will so schnell wie möglich merken, dass irgendwas nicht stimmt. Und man will so automatisch wie möglich diesen Fehler oder diese Anomalie, was auch immer es ist, beheben. Sprich, dass der Endkunde eigentlich so gut wie nichts oder am besten gar nichts merkt. Und wenn wir jetzt von Hochverfügbarkeit reden, dann reden wir auch von Datenhochverfügbarkeit, weil meine Anwendung kann ganz toll, mein Webbrowser kann ganz toll hochverfügbar sein. Wenn meine Datenplatte weg ist, war es das. Auch wenn er im Cache vieles hat, die Datenplatte ist weg, ist auch nicht gut. Das heißt, auch da, die Konsistenz der Daten muss man mit berücksichtigen in der tieferen Schicht. Sprich, auf der Ebene der Daten schon alleine sehen, wie kann ich diese Daten schon hochverfügbar machen, ohne zu denken an das Web-Environment. Und dann schichtweise sich vorarbeiten. Das ist nämlich so wie man das mit einer Hochverfügbarkeit-Lösung machen kann. Und sicherlich auch Netzwerk, ganz wichtig, Verbindungen zwischen den Rechnern, Verbindungen nach außen. Wenn ich eine Anfrage habe an einen Webserver und der ist überlastet oder im Denial of Service quasi gerade erlebt, was macht er dann? Geht er in die Knie? Bin ich beim Out of Service? Geht gar nichts mehr? Oder bin ich in der Lage, umzuschalten oder Workload-Management zu machen auf der Ebene? Und da ist es auch wichtig, dass man sowas hat dann wie Zugriffsmethoden, die redundant sind oder Middleware heißt Software, die in der Mitte läuft, nicht vom Webserver, nicht von der Datenbank, sondern die Software, die da läuft, weil in der Mitte muss eine Software laufen. Ob das jetzt ein PHP-Code ist oder ein C-Code ist, was auch immer, der sollte auch in der Lage sein, geclustert zu werden. Dann hat er nämlich die Möglichkeit, sich selber zu heilen. Wenn wir uns jetzt das System angucken, und viele von Ihnen haben gesagt, sie kennen System Z und einige nicht. System Z ist ein System der IBM, und zwar das Flaggschiff der IBM, wo schon so designed ist, dass es eigentlich zu einer Hochverfügbarkeit dient oder hochverfügbar ist von der Hardware her. Warum? Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist wichtig, nicht nur die Software, sondern von unten auf alles zu betrachten. Und in der Hardware sehen Sie jetzt schon, wenn wir oben anfangen, wir haben sogar nicht nur den Strom, wo man ihn anschließt, sondern doppelte Batterien drin. Wenn der Strom nämlich ausfällt oder gerade eine Macke hat, zuckt, Blitz schlägt ein, dass diese Batterie sofort einspringt, man merkt gar nichts, dass da irgendwie Strom weggefallen ist über 2-3 Stunden. In dieser Zeit kann ein Aggregat loslaufen, was typischerweise bei großen Kunden der Fall ist, ein Dieselaggregat, der dann wieder Strom liefert. Also solche Situationen sind da drin. Das heißt, ich komme gar nicht auf die Idee zu denken, was passiert jetzt, wenn der Strom weg ist. Gelöst. Häkchen. Solche Situationen, und da geht es weiter, die Akkus, die Stromzufuhr, redundant ausgelegt. Weiter runter. Sogenannte Prozessoren-Books, das sind Einheiten und dieser Rechner kann bis zu 96 Prozessoren haben und zwar für eine einzige Anwendung. Also das, was wir heute mit 8 Cores in einem Blade Center oder 16 Cores in einem Blade haben, haben wir hier mit 96. Und diese 96 Cores sind so kräftig wie 96 mal circa 10, also wie circa 1000 Prozessoren der Intel-Familie in einer virtualisierten Umgebung. Das heißt, hier ist ein hochskalierbarer Rechner, der auch hier die Prozessoren redundant hat. Von den 96 sagt er nämlich, nur 80 darfst du benutzen. Warum? Er guckt selber nach, wenn ein Prozessor hustet, dann schaltet er den anderen ein, ohne dass man es überhaupt merkt. Das heißt, es sind 16 Prozessoren da, die spezial sind für das Geschäft mit Platten, für das Geschäft für die Kommunikation zur Außenwelt und 2 davon sind redundant da, falls irgendeiner nicht operabel wäre, dass der dazu geschaltet wird. Also Sie sehen Konzepte, wo die Hardware selber schon dafür für Hochverfügbarkeit getrimmt ist. Memory ist das erste Memory weltweit und Sie sehen es hier, Redundant Array Memory heißt, so wie die Platten heute im RAID 5, wer kennt den RAID-Platten, jeder, korrekt? Also gespiegelte Platten, so spiegelt sich das Memory. Das Memory, der Hauptspeicher selbst, ist gespiegelt. Das heißt, der erkennt Fehler und macht alle Operationen macht er mindestens 3-mal und vergleicht die Ergebnisse. Das sind Konzepte, die da drin sind in so einer Maschine. I.O., Verbindung mit der Außenwelt, ist mehrfach ausgelegt, um redundant zu sein. Und also die zweifach ein I.O.-Drawer. Also Sie sehen eine Hardware, die dafür geschaffen ist und deshalb tut man sich leichter mit einer Hardware, das ist jetzt eine davon, die ausgelegt ist für eine Hochverfügbarkeitslösung. Und jetzt natürlich brauche ich so eine Hardware nicht, wenn ich jetzt gerade mal einen Webserver für zu Hause benutze. Ja? Aber wenn ich ein Unternehmen bin, das angewiesen ist an eine Produktion, dann muss ich das berücksichtigen und wissen. Und wenn wir zur Hochverfügbarkeit dann weiterkommen, dann sehen wir hier die Schichten. Angefangen von der Hardware und bei der Hardware zählt jetzt das System, das wir vorher gesehen haben und die Platten. Selbst die Platten sind ja heute schon so gemacht bei Unternehmen oder die großen Systemplatten, dass man da RAID 5 fährt, das heißt die Daten sind 5-mal gespeichert. Im vollen Betrieb sagt mir das Plattensystem, diese eine Platte geht kaputt. Und da gibt es Tools, Open Source Tools, die das sogar messen können. Und wenn diese Platte kaputt geht, gehe ich im vollen Betrieb, ziehe sie raus und mache eine neue rein und die automatisch wird beschrieben, ohne dass ich überhaupt den Finger krumm mache, weil diese Platte so ausgelegt ist. Und es ist nicht nur die proprietären Platten, sondern es gibt viele Konzepte mit RAID, wo das so gemacht wird. Ja. Also wir gehen von der Hardware eins höher zur Virtualisierung und zum Betriebssystem. Wenn ich jetzt über Virtualisierung rede, dann gibt es auch wieder, dann ist die Frage, was für eine Virtualisierung benutze ich denn? Läuft die direkt auf der Hardware oder läuft sie auf dem Betriebssystem? Das heißt, dass mein Betriebssystem schon abhängig ist oder dass ich abhängig bin vom Betriebssystem, bevor ich überhaupt virtualisiere. Ja? Solche Möglichkeiten gibt es hier und die Virtualisierung für dieses große System heißt ZVM und hat da eine lange Historie. Wir sehen da gleich ein bisschen mehr davon, aber mit Linux auf diesem Betriebssystem erreiche ich natürlich, dass ich die Charakteristiken von unten nach oben alle mitnehmen kann. Die Hardware-Hochverfügbarkeit, Platten-Hochverfügbarkeit und die Virtualisierung Konzepte nehme ich mit, weil Linux ist das gleiche Linux, das wir überall fahren können. Und das, was plattformspezifisch ist, sind 0,3% vom ganzen Linux. Und deshalb ist es eigentlich das, was jeder kennt. Aber da reicht es nicht, weil auf diesem Betriebssystem fahren jetzt Anwendungen. Und das ist eigentlich das, was der Kunde ja hat. Das Betriebssystem sieht er ja als selbstverständlich an, dass das eigentlich stabil ist. Windows ausgeschlossen. Ja? Und wenn wir Anwendungen ansehen, dann haben wir unterschiedliche Anwendungen vom Webserver, wenn wir über Web reden, von Datenbanken zum Datenzugriff und in der Mitte ist die Anwendung, die Business-Logik, ob das jetzt ERP ist oder eine andere Business-Anwendung da drin ist. Ja? So, und hier, diese Schichten sind wichtiger zu betrachten, wenn wir überhaupt Verfügbarkeit reden. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen aufgeführt, wo sind denn, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit in so einem System, dass dann Fehler auftritt? Die ist nicht null. Und wer sagt, sie wäre null, der weiß nicht, worüber er redet, es ist Technik. Technik kann husten, Technik kann kaputt gehen. Die Frage ist nur, wenn was kaputt geht, was passiert dann? Und solche Sachen, habe ich vorher schon gesagt, werden abgefangen durch den Design, durch den Aufbau dieser System, sogenannten System Z, Hardware, die mit Linux glücklich ist. Wenn wir die Virtualisierung angucken, so dass Sie ein bisschen sehen, wie vielschichtig auch die Virtualisierung auf diesem System läuft, dann hat man unten so diese Prozessoren, wo ich sagte, die bis zu 96 Prozessoren da sind, 80 zum Benutzen, also ich kann höchstens 80 hier definieren. Aber ich kann sie einteilen und diese Einteilung ist jetzt so, wie wenn es separate Server wären. Also die Isolation dieser sogenannten logischen Partitionen und logische Partitionen kennt man auch von vielen Systemen. Ja. Viele Systeme sind jetzt hergegangen und benutzen solche Konzepte. Diese logischen Partitionen werden jetzt mit Prozessoren oder denen werden Prozessoren zugewiesen. Das sind so die Prozessoren und hier werden die logischen Partitionen dann definiert und denen werden Prozessoren zugewiesen. Das Novum hier ist auch, ich kann mehr Prozessoren zuweisen, als ich physisch habe. Auch das ist eine Charakteristik, wo das System selber weiß, wie es die Prozessoren dispatchen kann, also der Dispatcher selber wieder arbeitet. Und Sie sehen hier, ich habe hier 7 zugewiesen, habe aber physisch nur 5. Das heißt, meine logischen Prozessoren sind in der Zahl höher als die physischen. Ja? Wir reden über reale oder physische, logische Prozessoren. Was kommt als nächstes? Jetzt kann ich Linux fahren auf diesen logischen Prozessoren. Das heißt, ich kann definieren, wie viel kann ich oder wie groß kann mein Linux hier werden. Hier zum Beispiel für 4 logische Prozessoren, die auch 4 physische benutzen können. Je nachdem, wie die Workload ist, kann man davon ausgehen, dass hier die Workload so hoch werden kann wie 4 physische Prozessoren. Was ist, wenn diese 4 physischen Prozessoren voll sind? Ich laufe jetzt mit einer Anwendung, die sehr voll ist. Was mache ich dann? Das ist ganz einfach, weil hier zu dieser logischen Partition kann ich, oder hier unten, kann ich einen zusätzlichen Prozessor dazu definieren. Einfach eine Zudefinition und Linux sagt, ja, yes, der merkt gar nichts davon und läuft weiter mit einem Prozessor mehr. Dieses Konzept, das gibt es nicht sehr lange, weil seit 1999 die IBM eingestiegen ist, mit Open Source sich sehr engagiert hat und Linux die Weiterentwicklung oder die Entwicklung von Linux auf mehr Kernelsystemen, auf vielen Kernen in diesem Zeitraum passiert ist und wir persönlich mit Linus Torvalds da gearbeitet haben, um das Linux so zu erweitern. Das wird auch heute noch gemacht für dieses System im Labor in Böblingen, wo ich herkomme. Wenn man jetzt virtualisieren will, dann setzt man hier auf diese logischen Partitionen. Die logische Partition ist eine halbe Virtualisierung ja schon, weil ich die Prozessoren schon virtualisiere. Jetzt setze ich die Virtualisierungssoftware drauf und hier kann ich jetzt wiederum Linux-Gäste fahren. Und diese Linux-Gäste können wieder, das sind jetzt virtuelle Prozessoren, die kann ich um einen Faktor 3 höher haben, wie die realen, wie die logischen auf der LPAR. Auch das ist nicht möglich in allen Systemen. Kann man hier machen Kunden heute schon. Und wir haben selber im Labor Böblingen haben wir ein System, da haben wir 2000 virtuelle Gäste drauf. Und jeder hat so seine Testumgebung inklusive der Virtualisierungsmaschine. Ja? Was auch interessant ist, dass man nochmal eine Virtualisierung, das heißt, ich kann eine Virtualisierung unter einer Virtualisierung fahren. Warum ist das wichtig? Diese Virtualisierung kann mir jetzt zum Beispiel die Sicherheit aufbauen und die Zugriffsmöglichkeiten. Und die andere Virtualisierung dient, um Testumgebungen aufzubauen. Ich möchte meine eigene virtuelle Maschine haben, mit dem eigenen Linux drin. Und damit kann ich eigentlich eine ganze virtualisierte Umgebung testen, ohne den anderen weh zu tun, weil ich hier die Rechte so bekomme, dass ich nicht den anderen weh tun kann. Also auch hier Konzepte dafür. Und wenn wir jetzt über Hochverfügbarkeit reden, dann können Sie sich vorstellen, dass ich jetzt Cluster definieren kann, auf welcher Ebene Sie gerade möchten. Von einem Linux-Punkt aus gesehen. Ich kann sie hier definieren, ich kann zwischen den zweien definieren, ich kann zwischen so zwei Konstrukten Cluster definieren. Das heißt, je nach Notwendigkeit, wie hoch verfügbar und wie viele Ressourcen ich brauche, kann ich da Hochverfügbarkeitslösungen einbauen, die zwei, drei mehrschichtig sind, je nachdem, wie die Konzepte sind. Und wiederum kommen wir zurück zu sagen, wir müssen sehen, was braucht das Unternehmen, wo sind die Anforderungen. Es wurde getestet, wie viele Linux-Maschinen kann man denn so auf so ein System aufbauen. Bei 41.400 hat der Kunde Halt gemacht, hat gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also da bei 41.400 Systeme, Linux-Systeme auf einem einzigen Rechner wurden aufgebaut. Ja, also es ist eine hochskalierbare Umgebung. So, jetzt kommen wir zu Konzepten, zu Clustering. Wir haben von Clustering gehört. Wo ist der Unterschied zwischen einem Cluster-System und einem Hochverfügbarkeitscluster? Wenn ich ein Cluster-System habe, Computer, die geclustert sind, was habe ich dann? Die arbeiten einfach zusammen. Das heißt, eigentlich mache ich nichts anderes, als verteile meine Arbeit. Workload-Management im Cluster. Wenn ich ein Hochverfügbarkeitscluster habe, dann habe ich irgendeine Instanz, die überwacht, was läuft wo und was läuft nicht wo, dass ich das auf einen anderen Rechner umlenke. Ja? Also die Hochverfügbarkeitscluster-Technologie hat ein anderes Konzept, als wenn ich jetzt sage, ich cluster mal ein paar Systeme zusammen. Ja? Wenn wir jetzt über Hochverfügbarkeit sprechen, dann die in einem Cluster-System laufen soll, dann gibt es sowas wie diese vier Konzepte, wobei auf die ersten drei möchte ich ein bisschen eingehen. Split Brain, also das Gehirn teilen. Was heißt das denn? Wenn ich das Gehirn teilen will, ich habe wir gehen jetzt nur von zwei Rechnern aus, die in einem Cluster sind, für Hochverfügbarkeit. Ja? Was passiert dann? Die müssen ja untereinander sehen, ob sie noch da sind. Ja? Was ist da das Anfälligste? Auch dieses Heartbeat, das untereinander, bist du noch da, wenn der nicht mehr antwortet, was meint derjenige, der jetzt ihn anfragt? Ach, der ist ja nicht mehr da, so übernehme ich die Daten. Und der nicht antwortet, könnte aber noch da sein und sagt, der antwortet mir ja auch nicht, weil das Netzwerk in der Mitte fehlt. Das heißt, der geht auch auf die Daten. Und damit hätte ich zwei Systeme, die gleichzeitig auf Daten zugreifen. Was kann da passieren? Alles, was man sich vorstellen kann. Also wir brauchen irgendwas, dass das hier ein bisschen mehr Intelligenz dann reinbringt. Also Split Brain muss unterbunden werden. Und zwar kann man das unterbinden durch die Instanz, die dann sagt, wenn einer nicht antwortet, dann gebe ich diesem anderen die Mission, die Arbeit ab sofort zu übernehmen. Das heißt, ich gebe dem die Priorität, die Arbeit zu übernehmen, und zwar einem einzigen aus diesen zwei Clustern, ob das jetzt zwei, drei oder mehrere sind. Quorum. Ja? Damit ich aber sicher bin, dass der andere nichts Böses tut, muss ich dem jetzt irgendwie sagen, du hältst jetzt die Klappe oder fährst dich runter. Oder startest dich neu, und das passiert über Fencing. Das sogenannte Stun It. Shoot the other node in the head. Ja? Schieß ihn ab. Und damit bin ich sicher, dass die Arbeit nur von einem getan wird und die Daten im richtigen Zustand weiterlaufen oder die Anwendung im richtigen Zustand weiterlaufen. Also das sind so die drei Techniken, die man anwendet, um hochverfügbar zu machen. Ein Beispiel dazu. Hochverfügbarkeit, das sieht jetzt komplex aus, oder? Ist es nicht. Wenn wir es lesen von links nach rechts, eine Anfrage kommt und hier brauche ich einen, der entscheidet, wem gebe ich die Arbeit. Ein sogenannter Load Balancer. Kann ich haben, muss ich aber nicht. Aber auch der, wenn ich den habe, dann brauche ich auch da ein Konzept mit sogenannter mit einer sogenannten Service-IP. Ich möchte nicht, dass der Kunde nach draußen eine Antwort bekommt, wenn der eine nicht antwortet, der muss eine andere IP-Adresse benutzen, sondern ich möchte, dass irgendjemand da ist, der nach außen immer der gleiche scheint und nach innen seine IP-Adresse weitergibt als Service-IP. Habe ich schon weiter? Nee. So, dann haben wir die Webserver und das Glücklichste wäre, wenn diese Webserver voneinander auch Bescheid wissen und meine Load Balancer können auf alle zugreifen. Das heißt, der kann jetzt die Workload von hier nach da shiften, je nachdem, wie viele Anfragen kommen gleichzeitig. Wo gab es Probleme mit dem hier? Da gab es etliche große, ganz große Firmen, inklusive Amazon, die lahmgelegt wurden. Weil genau hier muss natürlich nicht nur die Workload verteilt werden, sondern auch gesehen werden, wie antwortet er und warum antwortet er nicht, beziehungsweise was für Anfragen kommen da rein. Das heißt, hier ist es auch wichtig, wie diese Komponenten arbeiten, um hochverfügbar zu sein. Wenn diese Webserver sich jetzt kennen, jetzt kamen wir zwei Wege hier, und zwar dieses Konstrukt, das über einen Anwendungsserver mit Anwendungen auf den Datenbankserver, auf den gleichen Datenbankserver zugreift. Das heißt, die zwei können sich ablösen, wenn einer hustet. Wobei hier unten, wenn der Datenbankserver hustet, nichts mehr passiert. Dann ist der Ofen aus. Ja? Dann kann meine Anwendung zwar schön laufen, aber nicht mehr auf die Daten zugreifen. Das sehen Sie manchmal, wenn die Anfrage erstmal nicht kommt und wenn sie dann kommt vom Datenbankserver ein Fehler. SQL weiß der Geier immer. Und dann ist so ein Konstrukt drin. Wenn das auch behoben werden soll, dann sieht es so aus. Und schon haben wir eine Komplexität, die einiges höher ist wie das vorher. Ja? Also Sie sehen hier, jeder mit jedem kann und jeder weiß, wie der andere aussieht, was der andere tut. Das heißt, auch da ist wichtig, habe ich denn Anwendungen, habe ich denn Datenbankserver, die untereinander sich unterhalten können? Nicht nur von links nach rechts oder von oben nach unten, sondern untereinander wissen, was sie tun, sodass sie sich abgleichen und immer die gleichen Daten benutzen, wenn ich umschalte. Ja, wenn wir das jetzt machen würden, dann könnten wir zwei Konzepte aufbauen. Mit einer System Z, das sogenannte Aktiv-Passiv, der Aktiv-Passiv-Aufbau. Das heißt, irgendjemand überwacht und wenn ich tatsächlich einen neuen Rechner brauche, dann fahre ich ihn hoch oder benutze ihn nur dann, wenn ich ihn brauche. Das ist genau das, wo ich steuern kann, wie viel soll aktiv sein und wie viel nicht. Das kann über einen Aktiv-Passiv-Mode passieren. Und der kann in zwei Szenarien vorkommen, in so einer solchen Umgebung heiß-kalt und heiß-warm. Heiß-kalt heißt, er ist ausgeschaltet und muss so ungefähr wie Wake on LAN sein. Das heißt, dass ich ihn hochfahren kann über einen Netzwerkimpuls oder einen anderen Impuls. Oder hot-warm, was das Typischere ist. Das heißt, der macht nicht groß Arbeit, aber zumindest die Virtualisierung läuft und ich kann jederzeit meine Anwendungen bzw. meine virtualisierten Server dort starten. Das Aktiv-Aktiv-Szenario ist das, was man eigentlich aus den kleineren Installationen kennt. Da hat man meistens ein Aktiv-Aktiv-Szenario, hat man in den großen Umgebungen auch, aber genau hier kommt das Konzept, dass ich jetzt sage, ich möchte Aktiv-Aktiv machen, aber in einem Hochverfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Szenario. Sprich, ich möchte das so haben, dass sie nicht beide am gleichen Ort sind, sondern am einen Ort und der andere 50 oder 100 Kilometer weiter weg. Wenn mir hier das Gebäude hops geht, dass ich auf der anderen Seite weiterfahren kann. Ja? Also das sind Möglichkeiten, die man da hat, inklusive sogenannte Capacity-Upgrade-on-Demand, heißt, ich kann per Kommando Prozessoren hinzuschalten und wegnehmen. Das heißt, wenn ich den Rechner einschalte, dann kann ich dem sagen, du gehst jetzt auf doppelte Kapazität, damit du so schnell wie möglich hochfährst und fahre ihn dann wieder runter auf normale Kapazität, wenn ich das will. Ja? Warum tue ich das? Lizenzgebühren. Sie zahlen heute Softwarelizenzen pro Anzahl der Prozessoren, pro Anzahl der Cores. Auch wenn es für Programmierer wenig interessant ist, im Betrieb ist es interessant, ob ich 200 Prozessoren bezahle oder nur 100. Das ist 100% mehr Geld, das ausgegeben wird, und da guckt man drauf. Ja. Ja, also Linux HA, Open Source Paket für Hochverfügbarkeit. Es wird weiterentwickelt, Es ist ein Paket, das einiges bietet, und zwar angefangen vom Heartbeat, das heißt, wie kommunizieren zwei Rechner oder zwei Systeme, zwei Linux-Systeme miteinander, wie sehen die, ob sie noch leben. Dann das Cluster Glue ist eigentlich nur für Kommunikationszwecke da. Der Resource-Agenten, und das ist das Interessante dran, ich habe Resource-Agenten, die für spezielle Anwendungen geschrieben sind, Skripte können es sein, ja. Der weiß, wie er eine Datenbank abprüfen soll, ob die noch lebt. Er weiß, wie er einen Webserver abprüfen soll. Und wenn ich eine Datenbank sage, dann kann es unterschiedliche Datenbanken sein, die es alle gibt. Webanwendungen. Oder ich schreibe eigene Agenten für meine Anwendung, sodass diese Anwendung mir antwortet, beziehungsweise ein Protokoll benutzt, der mir sagt, sie antwortet noch in einer bestimmten Zeit oder nicht. Also das sind also Möglichkeiten, die man mit Linux AA hat. Dann gibt es über Pacemaker den Cluster Resource Manager. Das ist diese Instanz, die entscheiden kann, wer hat jetzt das Quorum oder wer macht was oder wen muss ich neu starten. Und dem kann ich auch sagen, in welcher Reihenfolge. Es ist nämlich nicht egal, ob ich meinen Webserver zuerst starte oder die Datenbank. Weil wenn ich sie in umgekehrter Reihenfolge starte, dann ist die Webanwendung schon hops, weil sie keine Datenbankzugriffe machen kann am Anfang. Ja? Und damit verbindet sie sich gar nicht. Und das OpenSAF ist das Interface, wo Sie hier von der Hardware-Plattform bis zur Anwendungsebene runter Definitionen, Spezifikationen haben, wie man das machen kann. So ist alles da, Pakete sind da. Lösungen sind noch nicht so tiefgreifend, dass man sagen kann, es ist für alles da und es wird auch nie sein. Das heißt, auch da sind wir gefragt als Linuxer, dass wir sagen, da müssen wir was tun, da müssen wir mithelfen. Ja? Und ich denke, mit Linux HA hat man eine sehr gute Anfangsposition, Anfangsbasis geschaffen, um das zu tun. Und das sehen wir auch, wie die Implementierung ist in den unterschiedlichen Distributionen. Und wir als Firma IBM hat mit zwei Distributoren sehr großen Kontakt wir arbeiten eng zusammen mit Red Hat und SUSE. Und mit diesen zwei Distributoren werden auch solche Konzepte durchgesprochen und weiterentwickelt. Wenn man das Netzwerk anguckt, was eines der wichtigsten Sachen auch ist in der Hochverfügbarkeitslösung, dann gibt es normalerweise, reden wir über Ethernet-Verbindungen hin und her. In einer virtualisierten Umgebung reicht das aber nicht, weil ich möchte nicht, wenn meine Netzwerkkarte kaputt geht, die virtualisierte Umgebung nicht mehr haben. Deshalb gibt es in diesem System-Z-Umgebung gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Netzwerke. Einmal die direkte Netzwerkverbindung über die Hardware, nur sogenannte Hypersockets, ist in der Hardware drin, hat nichts mit Karten zu tun. Das ist die Karte nach draußen, das ist die OSA-Karte, so nennt sie sich, OSA Express, nennt sich die Netzwerkkarte. Diese Karte wird meistens redundant geliefert und wird nach außen mehrfach verbunden und die kann sich selber hochverfügbar machen, sprich, wenn irgendeine Leitung nicht läuft, ähnlich wie wenn man über TCP/IP dann einen Broadcast macht und dann einen anderen Weg sucht, so macht die das auch. Und die Virtualisierung in der Mitte, und deshalb habe ich sie zu Ende gelassen, das ist der Clou vom Ganzen. Wenn Sie haben gesehen, wie hoch ich virtualisieren kann und wie viele Rechner ich da wie viel Linux-Images oder Linux-Server ich da einbauen kann, da ist es wichtig, dass ich eine Virtualisierung habe, die mir erlaubt, unabhängig von der Außenwelt selbst dafür zu sorgen, das Netzwerk zu definieren, Sicherheit da reinzubauen und unterschiedliche Netzwerke miteinander reden zu lassen. Das habe ich hier ein bisschen aufgemalt. Jeder dieser einzelnen Schichten ist ein Linux-Rechner. Sie sehen hier oben die logische Partition 1 und die logische Partition 2. In der 2er habe ich einen einzigen großen Linux-Gast und hier habe ich mehrere Gäste mit Datenbankanwendungen oder Webgäste. Und die sind alle verbunden über unterschiedliche Netze, sogenannte VLANs, Virtual LANs, in virtuelle Switches. Das heißt, ich brauche auch da keinen externen Switch. Und dann gehen sie nach draußen zu einem oder dem anderen Switch, der dann draußen steht. Also die ganze Virtualisierung ist in der die ganze Virtualisierung des Netzwerks ist in der Virtualisierungsmaschine drin. Ja? Und da kann ich dann auch hingehen und hier solche Definitionen machen, statt hier den gleich nach außen reden zu lassen, ihn dazuzunehmen in die Virtualisierung und dann mehrfach über Clustersysteme auf einen anderen Switch zugreifen. Das heißt, hier kann ich etliche Switches definieren, die unabhängig voneinander sind. Ja? So, diese Implementierung von Linux HA ist unterschiedlich in den Distributionen. Und ich möchte die zwei Distributionen ein bisschen beleuchten. Red Hat hat eigentlich in der Distribution nur die Pakete drin und damit liefert er die Pakete, aber nichts drumherum oder wenig drumherum. Und beruft sich auf die Konzepte, die man damit machen kann, von, sei es von Platten über Virtual Switches oder IBM-Konzepte oder alternativ über Network-File-Systeme der Version 4, wo man dann mehrfach auf dieselbe Platte zugreifen kann. Also das ist mit Red Hat, wo Linux HA nicht ganz so eingebunden ist und grafisch, wie das jetzt mit SUSE ist. SUSE hat für Linux HA ein eigenes Projekt gemacht und hat da eine grafische Oberfläche gebaut. Und damit ist eigentlich das drin, was man erwartet. Sprich, Pacemaker ist drin, über OpenAIS wird kommuniziert, sodass man da ein Heartbeat hat und über ein grafisches Interface, das Sie hier sehen, definieren kann, wer gehört zu wem. Und hier kann ich sogar die Ressourcen definieren. Ist es eine Platte, ist es eine Anwendung, ist es eine Datenbank? Agenten sind da für viele Datenbanken und Anwendungs- oder klassische Middleware wie Webserver. Und damit ist das eigentlich eine Umgebung, die dann cross für viele Plattformen zur Verfügung steht. Und Sie sehen hier eine der Plattformen, über die ich heute spreche. Nochmal das ein bisschen detaillierter, was Sie alles haben. Und jetzt möchte ich eigentlich hingehen und sagen, was mache ich denn, wenn ich keine Cluster-Systeme machen kann oder meine Anwendungen nicht geclustert werden können. Auch da gibt es Konzepte und da hat die IBM ein Produkt rausgebracht, das sich Tivoli Systems Automation nennt und der kann eine Automatisierung machen und quasi Clustering über sich selber. Also er definiert sich selber als einen Knoten, über den er alles abfragen kann und damit steuern kann, ohne dass die Anwendungen geclustert sind von selber aus. Und das sieht man hier so ein bisschen. Ich kann definieren, wer ist abhängig von wem. Ob das jetzt eine Anwendung ist, die SAP zum Beispiel heißt, die sind abhängig von Webanwendungen, von Datenbanken. Oder wenn es Cross-Plattform-Systeme sind, wie Veritas Cluster oder Microsoft Cluster, auch die können über eingebunden werden und damit gesteuert werden, auch wenn sie nicht geclustert sind. Ja? Weil ich kann jetzt hier alle zusammen in einer Hochverfügbarkeit-Lösung haben, Cross-Plattform. Ja? Nicht nur ein Linux, sondern auch andere Systeme drin. Wie würde das aussehen in einem Web-Environment, die Firewall typischerweise und dann das über den Linux Virtual Server, die sich untereinander unterhalten können und die haben Zugang zu dem HTTP-Server, sodass diese Rechner vom HTTP-Server selber bedient werden, dann entweder dem einen oder dem anderen. Also eine Web-Umgebung, die eigentlich durch den Router, der hier wieder die Service-IP-Adresse zur Verfügung stellt, in zwei logischen Partitionen die Umgebungen hat. Die logischen Partitionen nochmal sind so isoliert wie einzelne Rechner. So hoch isoliert sind die. Das heißt, die eine logische Partition kann runterfallen, der anderen passiert nichts. Ja, also Sie sehen es auch hier, es wird gegen einen Linux-Fehler oder einen logischen Partitionsfehler oder einen Virtualisierungsfehler wird dafür abgesichert in so einem Konzept. So, und die Konzepte, die man jetzt generell benutzen kann, da habe ich jetzt noch drei Konzepte und dann bin ich offen für Fragen. Einmal, ich nehme die Daten und mache Shared Daten, Shared Data. Aber Sie sehen auch hier wieder, dass ich aufgemalt habe, zwei Rechner, die mit Linux HA arbeiten, Linux HA als die Steuerungseinheit, Heartbeat zwischen Linux HA, zwischen den zwei Linux-Rechnern, mit einem Apache-Webserver und einer Datenbank, die dann Shared Zugriff hat zu diesen Platten. Ja? Was passiert, wenn hier was ausfällt? Linux HA würde das merken und würde, wenn hier jetzt der Apache ausfällt, dem anderen Zugang geben, sodass dieser Apache dann zu dieser Datenbank den Zugriff hat. Das ist jetzt ein Zweiersystem. Ich habe, um es einfach zu halten, immer nur zwei Systeme genommen, nicht drei oder vier. Und jetzt denken Sie dran, wenn Sie jetzt, wo ich am Anfang sagte, fünf Anwendungen oder 200 haben, Sie virtualisieren die alle. Dann haben Sie in dieser Virtualisierung kein keine Netzwerkkabel, die Sie reinstöpseln sollen, weil das Netzwerk mit virtualisiert ist. Der Zugang zu den Platten ist einer und der ist redundant und damit hätte ich auch das. Das heißt, in einer großen virtualisierten Umgebung habe ich viel mehr Vorteile, als nur eine virtualisierte Umgebung zu haben. Die Hochverfügbarkeit ist bei solchen Systemen gegeben. Das zweite Beispiel mit den zwei Linux-Systemen benutzt jetzt ein Konzept. Ich weiß nicht, ob Sie den Data Mapper kennen, zusammen mit dem Logical Volume Manager. Der wurde entwickelt, damit ich von einem Linux in der Lage bin, auf zwei Platten gleichzeitig zu schreiben und damit eigentlich das schaffe, dass ich hier zwei Datentöpfe schaffe, die gleich sind, identisch sind. Und damit, wenn mein Linux HA umschaltet, sind diese Daten, die weiter weg sein können, gleich und ich habe die Möglichkeit, sofort weiterzumachen. Immer, wenn wir sowas sehen, muss man davon ausgehen, dass die erste Anfrage, die schief geht, schief bleibt. Die wird nicht wiederholt. Die wird nicht, wie soll ich sagen, die kann nicht zurückgerollt werden. So. Datenbankmäßig ja, kommt drauf an, wo sie kaputt geht, aber meistens ist es so und deshalb ist Hochverfügbarkeit nicht unbedingt zu sagen, dass ich eine hundertprozentige Hochverfügbarkeit haben kann, wenn die Anwendung nicht hochverfügbar ist. Weil wenn die Anwendung hochverfügbar ist, dann macht sie diese Anfrage zweimal. Einmal bei sich selber und einmal bei dem Cluster. Und wenn einer kaputt geht, dann macht sie das zweite Mal. Und meistens sind die Anwendungen dafür nicht geschaffen. Und deshalb ist Hochverfügbarkeit dann so, dass eine Transaktion kaputt geht und die zweite, die kommt dann auf den richtigen Knoten und geht durch. Oder wenn dieselbe wiederholt wird. Ja. So, das war der Data Mapper und jetzt gehen wir auf die Platte nochmal ein bisschen runter. Also mehrfach Verbindung zu den Platten. Und dann das sogenannte Plattensystem, das ich eigentlich über Virtualisierung der Platten machen kann. Ich weiß nicht, wem SAN Volume Controller was sagt. Das SAN sagt jedem was. Storage Attached Network, ja. Und ein SAN Volume Controller erlaubt es mir, Plattensysteme anzuhängen und sie nach oben zu virtualisieren. Das heißt, wenn ich eine Platte brauche, weiß ich nicht, wo die liegt. Weil unten kann ich mehrere physikalische Systeme dran binden. Und wenn ich diese SAN Volume Controller jetzt zusammenschließe, die können in einer Hochverfügbarkeitslösung sein, also sogenannter Stretched SAN Volume Controller, dann habe ich hier unten Daten, die über den oder den Weg angesprochen werden können, je nachdem, welcher da ist oder welcher hustet. Ja? Und als letztes noch die Möglichkeit mit dem Stretched SVC, aber wo ich dann die Platten sogar noch spiegel, und zwar über Entfernungen hinweg, sodass ich die Spiegelung eigentlich da habe, von der Datenebene her, und hier ist der Zugang, der über den Weg oder über den Weg runter zu den Platten geht. Und nach oben nach wie vor den Zugang über Linux HA. So sieht es aus, oder ähnlich wie das jetzt hier, wenn Sie das jetzt hier sehen. Meistens ist es so, dass der Apache, wenn er in zwei Clustered Nodes läuft, nicht der eine nicht vom anderen weiß. Und deshalb, da ist Room for Improvements, heißt es auf Englisch, da kann man noch was dazu dichten, sage ich jetzt mal, sowohl für die Datenbanken als auch für die Webserver, dass die voneinander wissen, wenn sie verbunden werden können. Das gibt das Software, die sowas kann, gibt es auch. Da ist jetzt zum Beispiel die IBM anbietet mit dem Webserver, der sich WebSphere Application Server nennt. Der kann in einer clustered Umgebung laufen, sowohl wie die Datenbank. Und die Datenbank weiß selber, in welchem Stadium der Zugriff ist, sodass der Zugriff auf der anderen Seite gemacht werden kann, wenn der kaputt geht hier. Also das ist so die Lösung, die High-End-Lösung quasi, die man sich eigentlich wünscht. Jetzt gibt es einiges noch, was man nicht tun sollte. Ich denke, da gehe ich nicht mehr so genau drüber hinweg. Ich wollte nur die Chart noch zeigen. Wenn man eine gute Hochverfügbarkeitslösung machen will, dann muss sie in der Lage sein, abzufangen Fehler, die passieren von der Hardware, Netzwerk bis zur Datenbank hinweg und der Dienst nach außen muss weiterlaufen. Das ist das, was das Ziel sein sollte und wenn man so ein Ziel hat, dann muss man sehen, was muss man investieren und dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, okay, so viel wollte man gar nicht, dann kommen wir ein bisschen runter, ja, weil umso effektiver die Hochverfügbarkeit ist, umso teurer ist sie. Da brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Ja? Und so wird entschieden, was wird dann gemacht. Wenn Sie noch mehr lesen wollen über die Konzepte, hier sind die Links dazu. Und damit wäre ich offen für Fragen und sage erstmal schönen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Haben wir Fragen?
Eine Frage zu der Verfügbarkeit zwischen den Systemen, wenn man jetzt verschiedene Standorte hat. Dieses Heartbeat sendet ja Lebenszeichen von einem zum anderen Rechner. Senden Sie das nur über das Netzwerk oder haben Sie da noch andere Verbindungen? Oder ist das Netzwerk redundant oder wie haben Sie das bei sich ausgelegt?
Netzwerk ist ja eine Wolke. Also nach dem Motto, ein Netzwerk braucht man, aber die Verbindung von einem Rechner zum anderen sollte mindestens doppelt da sein. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich habe mit einem großen Kunden gearbeitet und waren auf einer Tagung. Und dann kam der ganz nervös in der Früh und sagte, ich habe heute Nacht nichts geschlafen. Warum? Dann haben die an den Gleisen, Schienen, an den Eisenbahngleisen gearbeitet. Und in der Nähe der Eisenbahngleise hatten die das Glasfaser. Dann haben das Glasfaser durchtrennt. Da waren 200 Leitungen weg. Wenn ich jetzt ein Glasfaserkabel habe, von einem Standort zum anderen, und meine Glasfaser ist ja sowas von schnell und sowas von toll und da kommt ja keiner auf die Idee, dann war es das. Also es ist immer gut, wenn man alternativ Verbindungen haben kann und nicht zwei Drähte nebeneinander laufen lässt. Ja? Also meistens, viele Kunden lassen das über zwei Anbieter laufen dann, redundant, wenn es über mehrere Entfernungen geht. Oder sogar Satellit und terrestrisch, gibt es auch. Und dann ist auch die Frage, wie effektiv will ich hochverfügbar sein, ob das synchron oder asynchron läuft. Je nach Entfernung kann das eine synchron oder asynchron sein. Ja.
Habe ich eine Möglichkeit, wenn ich eine Z-Serie habe, was anderes anzuschließen, wenn ich einen SAN-Volume-Controller nicht benutzen möchte? Also wenn ich Solaris-Rechner habe, Linux-Rechner habe und eine Z, wenn ich gemeinsam Storage haben will, muss ich über seinen Volume-Controller gehen, oder?
Nicht unbedingt. Also es gibt für die Z gibt es zertifizierte Speichersysteme. Mhm. Und da zählt das eine dazu, das andere nicht. Also es ist nicht ein Muss, über den SAN-Volume-Controller zu gehen. Man kann direkte Speichersysteme anschließen und das von mehreren Herstellern, nicht nur von IBM. Mhm. Also Sie können Hitachi, EMC oder IBM-Systeme halt, zum Beispiel, die fallen mir jetzt ein, die drei größten.
Ich meine. Muss ich dann FICON sprechen oder muss ich irgendwas anderes sprechen? Oder kann ich was anderes
okay.
sprechen außer FICON?
Ich gehe einen Schritt zurück. Die Z kann angeschlossen werden über Fiber Control, FICON, mhm. oder Fiber Channel Protocol, FCP, SCSI. Das heißt, ich kann direkt SCSI machen mit SCSI-Platten, das heißt ganz normal Linux, SCSI-Platten und sowohl Platten als auch Bandsysteme direkt über SCSI anschließen, ohne dass ich SAN-Volume-Controller benutze.
Okay.
Die also SAN-Volume-Controller ist ein Medium, um zu virtualisieren, nach oben zu virtualisieren.
Also wenn ich Linux mache auf dem ZOS, auf dem Z,
auf einer nicht nur Linux.
ZOS auch?
Nein, das ist das Einzige, das kein SCSI kann.
Okay.
Aber es gibt noch mehr Systeme, die auf Z laufen und die das können.
Okay.
Noch nicht, sage ich jetzt mal. Ne? Aber dadurch, dass man Linux jetzt und Hochverfügbarkeit, Linux ist und ZVM als Virtualisierungsmaschine oder Virtualisierungslayer, der kann direkt mit SCSI.
Okay. Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich nochmal um Applaus bitten. Bedanken wir uns herzlich für den Vortrag.
Danke. Danke. Dankeschön.